Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hatte ja gedacht, dass ihr mich los seid bis Februar oder so, aber jetzt bin ich dann doch wieder da. Und dann wird es aber bis Ende des Jahres nichts mehr, wahrscheinlich. Ich kann euch beruhigen. Genau, ich vertrete Jan Werth, hat Inge ja schon erwähnt. Deswegen habe ich auch keine neue Predigt gemacht, sondern das ist tatsächlich eine Predigt, die ich an Pfingsten gehalten habe. Deswegen ist auch der Pfingsttext tatsächlich einer der Predigttexte. Tatsächlich ist das Thema relativ universal anwendbar und nicht nur auf Pfingsten vertrauen. Und tatsächlich passt es auch ein bisschen zum Advent. Also die Adventszeit als eine Zeit des Wartens, des Geduldigseins auf Gott, auf Jesus, den Retter, so wie die Israeliten jahrhundertelang gewartet haben. Das ist ganz, ganz nett, dass wir nur 4 Sonntage warten, bis Jesus da ist, ne? Ich habe uns einen Geldschein mitgebracht. Das sind 20 Euro, den 5er, den ich gerade da hatte, den habe ich deswegen musste ich dann den 20er nehmen. Diese 20 Euro sind 20 Euro wert. Der Grund, warum sie 20 Euro wert sind, liegt nicht darin, dass dieses Papier so teuer ist. Dieses Papier kostet wahrscheinlich 5 Cent in der Herstellung, vielleicht weniger sogar. Aber ich kann mit diesem Geldschein in einen Laden gehen und kann mir Waren im Wert von 20 Euro kaufen. Der Grund dafür ist Vertrauen. Der Grund dafür ist, dass die Person, der ich diesen 20-Euro-Schein gebe, weiß und darauf vertraut, dass sie mit diesem 20-Euro-Gutschein genau das Gleiche machen kann. Genau, und dass er echt ist, ja, das stimmt auch. Unser ganzes Geldsystem basiert eigentlich auf Vertrauen. Wenn wir auch ins Digitale gehen, dass ich mit meiner Karte zahlen kann und keinen wirklichen Warenwert gebe, ich gebe nicht der Person irgendwie ein Stück Gold oder ein Stück Silber, das einen wirklichen Wert hat, sondern eigentlich sind nur Nuller und Einser, die ich quasi übertrage auf die andere Person und die Person vertraut darauf, dass sie mit diesen Nullern und Einsern etwas bezahlen kann. Unsere ganze Gesellschaft, wie Inge heute schon gesagt hat, basiert auf Vertrauen. Das ist nicht nur das Geld, sondern tatsächlich auch unser Straßenverkehr. Wir vertrauen darauf, dass sich andere Straßenverkehrsteilnehmer an die Straßenregeln halten. Niemand wird da von einer roten Ampel physisch aufgehalten, sondern jeder hält an einer roten Ampel, weil es die Regeln sind. Wir vertrauen darauf, dass andere an einer roten Ampel anhalten und wir zum Beispiel als Fußgänger über die Straße gehen können. Vertrauen ist überall in unserer Gesellschaft, im Kleinen wie im Großen. Der Duden definiert Vertrauen als ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person oder einer Sache. Also im Grunde genommen, ich vertraue darauf, dass das andere Auto an der roten Ampel anhält, dass die Person weiß, wie die Straßenregeln funktionieren und die rote Ampel beachten. Spannenderweise merken wir aber auch, wo Vertrauen nicht funktioniert. Und das ist da überall, wo wir Angst haben. Wenn eine Person sich nicht traut, die Straße zu überqueren, obwohl die Fußgängerampel grün ist, dann liegt es daran, dass die Person Angst hat, überfahren zu werden. Und das liegt daran, dass sie nicht den anderen Straßenteilnehmern vertraut. Und das sieht man auch, wenn man das durchdekliniert. Flugangst ist die Angst, also das fehlende Vertrauen in die Technik der Maschine oder in die Fähigkeit des Piloten oder. Höhenangst ist die Angst, ist das fehlende Vertrauen, selbst fähig zu sein, an einer Klippe zu stehen oder eben die Angst runterzufallen, das fehlende Vertrauen. Ich habe hier einen kleinen Graph mitgebracht, der das ein bisschen so symbolisiert. Vertrauen ist in der Mitte und der Gegenspieler davon ist ist Angst. Also das sind zwei Pole. Und natürlich, das will ich auch erwähnen, gibt es auch eine andere Seite. Vertrauen kann auch in eine Naivität übergehen, wobei die Naivität mehr das falsche Lesen von Situationen ist. Es gibt Situationen, in denen man eben nicht vertrauen sollte, und wenn man blind dafür ist, dann ist man naiv. Also es gibt quasi auch die andere Seite. Ich finde vor allem den Aspekt der Angst sehr spannend, weil wenn ich frage, wo fehlt dir Vertrauen in deinem Leben, dann finde ich die Frage sehr schwer zu beantworten. Dann überlege ich mir im christlichen Sinne, ich könnte Gott wahrscheinlich mehr vertrauen, so eine Standard christliche Antwort, bei den Finanzen vielleicht. Aber wenn ich frage, wo sorgst du dich im Leben, wo hast du Angst im Leben, dann kommen mir da viel mehr Antworten. Und eigentlich ist das die gleiche Frage, bloß umgedreht. Da, wo ich Angst habe, da, wo ich Sorge habe, da fehlt mir Vertrauen. Natürlich muss man da auch genau mit einem Auge drauf gucken und schauen, manche Sorge und manche Angst ist berechtigt. Aber grundsätzlich ist Angst ein fehlendes Vertrauen. Ich will nochmal auf eine Definition zurückkommen, weil ich sie total schön finde. Und zwar Wikipedia. Und Wikipedia sagt, Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen. Und es geht tatsächlich noch weiter. Dieser einfache Satz umfasst mehrere Vertrauensdimensionen. Vertrauen, erstens, entsteht in Situationen, in denen der Vertrauende, der Vertrauensgeber wird genannt, mehr verlieren als gewinnen kann. Also der vertraut, riskiert einen Schaden oder eine Verletzung. Wenn wir das Beispiel des Fußgängerübergangs geben, der vertraut, dass die andere Person anhält, der geht über die Straße und er riskiert, überfahren zu werden, mehr oder weniger. Der zweite Punkt, Vertrauen manifestiert sich in Handlungen, die die eigene Verletzlichkeit erhöhen. Man liefert sich dem Vertrauensnehmer aus und setzt zum Vertrauenssprung an. Also man kann eigentlich nicht sagen, man vertraut der Person, die im Auto sitzt, wenn man nicht über die Straße läuft. Also der Akt des über die Straße Laufens beim Fußgängerübergang zeigt das Vertrauen. Es wäre eigentlich eine Lüge zu sagen, ich vertraue ja, dass die andere Person anhält, und dann aber nicht über die Straße zu gehen. Also der Akt des Vertrauens, der muss schon auch gegeben sein. Und der dritte ist, der Grund, warum man sich ausliefert, ist die positive Erwartung, dass der Vertrauensnehmer die Situation nicht zum Schaden des Vertrauensgebers verwendet. Also man vertraut darauf, man glaubt daran, dass die andere Person, oder man erwartet quasi, hat eine positive Erwartung, eben nicht zum Schaden handelt. Also man vertraut darauf, da hängt ein bisschen das Straßenüberquerbeispiel, dass die andere Person eben stehen bleibt und nicht zum eigenen Schaden weiterfährt. Vertrauen bedeutet, sich verletzlich machen. Ich würde gerne, dass ihr euch daran erinnert, da kommen wir nämlich später wieder drauf. Jetzt gehen wir nämlich in einem kurzen Schnelldurchlauf durch die Bibel, und zwar in einem sehr großen Überblick, bevor wir dann spezifisch werden. Denn Vertrauen ist eines der Grundthemen der Bibel. Und das fängt ganz am Anfang an. Gott vertraut Adam und Eva. Er lässt ihnen den ganzen Garten und er stellt bewusst auch eine Wahl hin, den Baum des Lebens. Und er sagt, ich vertraue euch, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Das tun sie nicht. Sie missbrauchen das Vertrauen und es kommt zum Sündenfall. Wenn wir dann weitergehen, dann will Gott aber weiter Beziehung mit den Menschen bauen. Und das sieht man in Abraham. Er wird dafür gerühmt, dass er Gott vertraut hat, mit dem berühmten Glaubensschritt, dass er seine Heimat, seine Familie verlässt und eben mit Gott den Weg geht, quasi Nomade wird für eine lange Zeit. Er bricht seine Zelte ab und geht eben ins unbekannte Land. Wenn wir dann weitergehen im Exodus, also im Auszug aus Ägypten, will Gott, dass die Israeliten ihm vertrauen. Das tun sie auch immer wieder. Und da haben wir die wunderschönen Geschichten, wie Gott das Mana für die Israeliten vom Himmel regnen lässt, wie er immer wieder Wasserquellen für sie aus der Wüste hervorbringen lässt und ihnen und genau ihnen ihnen hilft und sie unterstützt und tatsächlich aber auch nur so halb, denn sie kriegen es nicht ganz hin, dass sie ihnen vollkommen vertrauen. Sie machen, bauen sich ein goldenes Kalb. Sie vertrauen Gott nicht, dass er sie gegen die Kanaaniter gewinnen lässt. Und deswegen ist die Folge davon, dass sie nochmal 40 Jahre durch die Wüste laufen müssen. Wenn wir die Psalmen und Sprüche sehen, dann handeln die immer wieder um das Ringen des Gottvertrauens. Das sind Psalmen, die quasi Menschen schreiben in schwierigen Situationen, wo sie immer wieder Gott anklagen und sagen, was passiert denn hier gerade in meinem Leben? Und dann schon immer wieder zum Schluss kommen, aber Gott, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Und auch die Sprichwörter reden davon, dass wir Gott vertrauen sollen. Ein sehr bekanntes Sprüche 3, 5, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und dann geht es weiter, zum Beispiel Hiob, der in tiefen Leiden darum ringt, Gott zu vertrauen und die Propheten, wenn wir da mal ganz einfach das in einem Satz zusammenfassen, dann sind die Propheten eigentlich die Menschen, die die Israeliten daran erinnern, dass sie Gott vertrauen sollten, während es nicht funktioniert. Sie klagen immer ganz oft an, hey, wir als Volk Israel, da ist ganz viel schiefgelaufen, wir müssen zurück zu Gott und ihm darauf vertrauen. Bei all diesen Geschichten erkennt man tatsächlich ein Muster. Und zwar, Menschen, die Gott vertrauen, die tun, was er sagt. Gehorsam ist eine Folge von Vertrauen. Das ist ein Prinzip, das tatsächlich auch universal anwendbar ist. Kinder, die ihren Eltern vertrauen, die hören öfter auf ihre Anweisungen. Wenn ein Lehrer es schafft, die Klasse, das Vertrauen der Klasse zu gewinnen, dann ist die gegenüber. Und auf Gott bezogen bedeutet es für uns, wenn wir Gott vertrauen, dann bedeutet es im Umkehrschluss, dass wir tun, was er sagt. Dass wir versuchen zu tun, was er sagt. Jetzt springen wir ins Neue Testament. Ein Beispiel hast du ja schon gesagt von Josef, der eigentlich die Maria sich scheiden lassen will oder sie, das war quasi das Ehrenvolle, das zu tun, dass er sie nicht groß an den Pranger gestellt hat, sondern dass er gesagt hat, ich lass das einfach quasi unter den Tisch fallen und wir trennen uns, ohne dass was passiert ist. Da hat er ihr die Möglichkeit gegeben, ein bisschen das Gesicht zu wahren noch, aber er hat den Traum, in dem Gott sagt, fürchte dich nicht, ich vertraue mir. Und da auch wieder der Gegensatz, fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertraue. Jesus predigt das selbst, wenn wir Matthäus 6, 31 bis 33 lesen, auch ein sehr bekannter Vers. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt, sondern trachtet zuerst nach Gottes Königreich. Und genau das verlangt er auch immer wieder praktisch von seinen Jüngern. Immer wenn er sie aussendet, dann sagt er, nehmt eigentlich nichts mit. Nehmt einen Wanderstock mit, nehmt euren Mantel mit, und lasst euch von Gott versorgen. Vertraut darauf, dass ich bei euch bin, dass Gott euch versorgt. Und jetzt kommen wir zum Bibeltext Pfingsten. Und da steht in Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das sagt Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt. Er verspricht den Jüngern den Heiligen Geist. Er sagt ihnen auch ganz klar, Zeitpunkte, Zeiten sind nicht eure Sache. Darum kümmert sich Gott, vertraut mir. Ich werde euch führen und ich werde einen Helfer senden. Und das passiert. 10 Tage später kommt der Heilige Geist. Und dann passiert was. Wir kennen alle die Pfingsterzählung. Feurige Zungen, die auf ihnen landen. Sie können auf einmal in ganz vielen Sprachen sprechen. Die Geistesgaben werden ausgeschüttet. Und die Jünger sind verändert. Total anders. Aber ich habe mich gefragt, wie sie genau eigentlich verändert werden. Und was mir aufgefallen ist, ist, natürlich haben sie Gaben im Sinne von, sie können jetzt in unterschiedlichen Sprachen reden, Heilung, Prophetie, alles, was wir eben in der Apostelgeschichte sehen. Aber die Hauptveränderung ist Mut, ist auf einmal das Vertrauen, sich in verletzliche Situationen zu begeben und zu erkennen und zu vertrauen, dass Gott wirken wird. Die Jünger sind nach Pfingsten nicht mehr schüchtern, sondern sie begeben sich immer wieder in diese verletzlichen Situationen, im Sozialen und Kleinen, wie auch im Lebensgefährlichen. Ein Beispiel davon, zum Beispiel Petrus und Johannes. Wir kennen Petrus vor der Kreuzigung, wie er Jesus verraten hat, wie er nicht fähig war zu sagen, ich bin einer von Jesus Nachfolgern, sondern der sich versteckt hat am Feuer, der einfach nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte. Und dann sehen wir Petrus nach Pfingsten, der vor allen Menschen bekennt, wer Jesus ist. Und dann sehen wir auch ein paar Geschichten, zum Beispiel Petrus und Johannes, die einfach auf dem Weg sind zum Tempel und zu beten. Und da sitzt ein Bettler. Die Geschichte, in der der Bettler fragt nach Geld und Petrus sagt, Gold und Silber kann ich dir nicht geben, aber steh auf und geh. Eine Situation, die ganz, ganz, ganz unangenehm gewesen wäre, wäre der Bettler nicht aufgestanden. Petrus begibt sich in eine verletzliche Situation, jetzt im sozialen Sinne. Etwas, das er davor nicht gemacht hat. Und diese Bettlergeschichte, die führt Petrus und Johannes vor den Hohen Rat der Juden, wo ihnen angedroht wird, sie gesagt haben, sie dürfen nicht mehr über Jesus reden. Und Petrus und Johannes sagen da mit klaren Worten, wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wenn wir das vergleichen mit dem, was Petrus davor war, dann ist es eine unglaubliche Veränderung. Und sie machen sich hier verletzlich. Sie sagen ganz klar, nee, wir müssen davon reden. Und wenn es bedeutet, dass ihr uns einsperrt, dass ihr uns verfolgt, dass ihr uns umbringt. Petrus und Johannes begeben sich in eine verletzliche Situation, in dem Vertrauen darauf, dass Gott wirkt, dass Gott sie beschützt. Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen. An Pfingsten kriegen die Jünger einen Haufen Vertrauen, eine Gewissheit, dass Gott für sie sorgen wird. Sie handeln anders als davor, eben im Vertrauen auf Gott. Durch die Erfüllung des Heiligen Geistes bekommen sie Vertrauen in Gottes Gegenwart in uns. Die Gewissheit, dass nichts und niemand von uns von ihm trennen kann. Für die Jünger läuft nicht alles glatt im Leben, das muss man dazu sagen. Das Vertrauen besteht nicht darin, dass alles gut werden wird. Die meisten der Jünger, von denen wir wissen, sind Märtyrer geworden, sind für ihren Glauben gestorben. Aber sie vertrauen darauf, dass Gott durch das, was sie tun, wirken wird und dass er nie von ihnen getrennt werden kann. Und jetzt zu uns heute. Jetzt in dieser Adventszeit können wir über das Vertrauen nachdenken. Ist auch für mich Zeit, die Frage zu stellen, worauf vertraue ich eigentlich? Ich sage als braver Christ, natürlich vertraue ich auf Gott. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist es vielleicht doch mehr meine finanzielle Sicherheit oder die soziale Beliebtheit, mein Freundschaftsnetzwerk, vielleicht die Beziehungen, die ich habe, oder vielleicht auch die Sicherheit unseres politischen Systems. Wir leben in einer Gesellschaft in Deutschland, die als relativ sicher, als relativ frei gilt. Vielleicht auch die eigene Gesundheit, mir geht's ja gut. All diese Dinge sind nicht schlecht. Viele davon sind sogar schön und gut, aber sie taugen einfach nicht als Fundament unseres Lebens. In welchen Situationen trauen wir uns eigentlich zu, uns verletzlich zu machen? In welchen Situationen wäre es vielleicht mal nötig, dass wir uns verletzlich machen? Dass wir Vertrauen aktiv ausüben? Vor Gott einfach mal klagen. Die Psalmen sind eigentlich ein unglaublicher Vertrauensbeweis Gott gegenüber. Menschen machen sich verletzlich, schütten ihr Innerstes aus Gott gegenüber. Aber vielleicht muss ich einfach mal mit meinem Partner, meiner Partnerin über ein Thema reden, das ich schon lange ansprechen will. Aber wo ich einfach nicht den Mut aufgebracht habe, weil es schwer ist, weil es mich verletzlich macht und weil ich Angst vor der Reaktion habe. Vielleicht muss ich mal bei meinen Arbeitskollegen einfach mal den Mund aufmachen, Zeugnis geben von meinem Glauben mit Nachbarn, mit Schulfreunden, in welchem Kontext wir uns auch immer bewegen, mich verletzlich machen. Vielleicht ist Zeit, irgendeinen Traum zu verwirklichen. Vielleicht wollte ich schon immer mal einen Hauskreis starten oder ins Musikteam einsteigen oder mal fragen, ob ich auch mal predigen kann. Aber das würde ja bedeuten, mich verletzlich zu machen, eine gewisse Schwäche zu zeigen, Bedürfnis zeigen, ist immer auch eine Art von verletzlich machen. Genauso gehört die Beichte auch dazu. Die Beichte hört sich immer sehr katholisch an in unserem Kontext, aber es ist eigentlich was Christliches und vor allem wir als evangelische Christen, wir dürfen uns gegenseitig beichten. Wir dürfen einfach sagen, hey, ich habe da Schuld auf mich geladen und wir haben die Vollmacht, uns gegenseitig diese Schuld zu vergeben. Das ist was unglaublich Befreiendes. Man muss sich bloß verletzlich machen. Sich entschuldigen ist eine Art von verletzlich machen. Jetzt hier im Advent, während wir darauf warten, dass Jesus kommt, haben wir eine Möglichkeit, uns daran zu erinnern, was der Heilige Geist in uns macht. Nämlich, er füllt uns mit Gottvertrauen. Er ist der Kleber zwischen Gott und uns und der Möglichmacher eines tieferen Sich-Verlassens auf Gott. Durch den Heiligen Geist in uns, das, was am Pfingsten passiert ist, dürfen, können und wollen wir hoffentlich uns auch uns mehr auf ihn verlassen, ihm vertrauen. Und deswegen können wir uns verletzlich machen, unseren Mitmenschen gegenüber. Das bedeutet nicht, dass das Leben dadurch einfacher wird. Manchmal, wenn man sich verletzlich macht, wird man auch verletzt. Ich glaube aber, dass es insgesamt ein unglaubliches Wachstum, ein Inneres und eine unglaublich große Freiheit und Freude bringt, wenn wir mehr vertrauen, uns öfter verletzlich machen. Im Grunde genommen ist die große Botschaft der Bibel eine Frage, nämlich Gott, der fragt: Vertraust du mir? Willst du mit mir diesen Weg des Lebens gehen, den du gehst? Willst du dich von mir führen lassen? Und damit will ich auch diese Predigt beenden mit der Frage von Gott an euch, an dich. Vertraust du mir? Willst du dich verletzlich machen für mich? Amen. Ich bete noch. Gott, gib uns den Mut, dir zu vertrauen und uns zu öffnen zu unseren Mitmenschen. Hilf uns, den Schritt des Vertrauens zu wagen. Amen.